Ich würde zu Beginn gerne ein kleines Spiel mit euch spielen, ein kleines Quiz machen. Keine Angst, ihr müsst nicht aufstehen, ihr müsst euch nicht bewegen. Ihr müsst nur, wenn ihr wollt, was rufen. Ich werde euch jetzt verschiedene Spielfelder zeigen, die zu Sportarten gehören. Und wer sie erkennt, ruft die Sportart einfach raus. Wir fangen mal ganz locker leicht damit an. Das baut Sicherheit auf, wenn man das erste direkt erkennt. Streber. Gut. Einen Schritt weiter. Basketball, hervorragend. Der nächste Schritt, zu welcher Sportart gehört dieses Feld? Volleyball. Volleyball, sehr gut. Jetzt kommen wir zum Meisterstück.
Baseball.
Ich habe Baseball gespielt, aber das ist bestimmt kein Baseballfeld. Kennt niemand? Das ist ein Feld für Viererrundlauf. Viererrundlauf ist das Spiel meiner Jungscharzeit, als ich war. Je eine Person steht in einem dieser kleinen Quadrate und spielt einen Ball, Fußballgröße, von unten mit der Hand und probiert die anderen Spieler sozusagen rauszukegeln, also so zu spielen, dass die anderen den Ball nicht mehr erwischen können. Wer rausfliegt, verlässt sein Feld, muss sich hinten wieder anstellen, alle rutschen eins auf und so spielt man das in Endlosschleife. Ich habe dieses Spiel geliebt, ich liebe es immer noch. Wer Lust hat, darf das gerne mal nach dem Gottesdienst mit mir spielen. Ich suche immer Opfer, kein Problem, können wir gerne machen. Und ich habe dieses Spiel über meine Jungscharzeit hinaus gerettet. Also ich habe es im Teenie-Kreis dann als Mitarbeiter gespielt, als Jungscharleiter in der Jungschar gespielt, ich habe es im Jugendkreis gespielt, im Seniorenkreis wollten sie nicht mitmachen. Das Schöne daran ist, man braucht eigentlich nur ein paar Leute, eine halbwegs ebene Fläche, einen Fußball und Straßenkreide. Leider ist das mit dem Malen bei mir so eine Sache. Ich habe im Kunstunterricht, ich glaube es war in der 6. Klasse, eine 1 bekommen auf die Kuh, die ich gemalt habe. War ich ganz stolz, dummerweise war das Ziel von mir, einen Dalmatiner zu malen. Gut, so ein symmetrisches Feld, das ist ja kein Lebewesen, das kann ja nicht so schwer sein, das muss ja auch für mich machbar sein. Meist sahen die Ergebnisse aber dann in etwa so aus. Damit kann man spielen, macht aber nicht wirklich Spaß, kann ich euch sagen. Woran liegt das, außer meinen fehlenden Fähigkeiten, eine gerade Linie zu zeichnen? Ich habe mit den Jahren gemerkt, dass es an meiner grundlegenden Technik liegt. Ich habe das Feld immer so aufgemalt. Ja, also mit dem Rücken zu dem Punkt, wo ich hin wollte. Ich habe gemerkt, ich brauche ein Ziel, das ich im Blick habe, einen Punkt, wo diese Linie enden soll. Dann geht das doch deutlich besser. Und damit sind wir auch beim Thema der heutigen Predigt. Denn nicht nur beim Viererrundlauf ist es wichtig, das Ziel im Blick zu halten, sondern auch im Glauben. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, ihm nachfolgst, dann musst du wissen, wo du hin willst. Dann musst du fokussiert sein. Ansonsten landest du überall. Aber nicht da, wo du hin willst oder da, wo Gott dich haben will. Für diese Zielstrebigkeit im Glauben gibt es eine ganze Menge fromme Fachwörter. Heiligung, Glaubenswachstum, gelebter Glaube, Jüngerschaft. Und uns als Gemeinde ist es wichtig, dass die Menschen, die hierher kommen, nicht nur alles bekommen, was sie brauchen, um Jesus kennenzulernen, sondern auch, dass sie im Glauben wachsen können. Dass sie zu mündigen Nachfolgern werden, dass sie das Ziel im Blick behalten. Und darum geht es heute um das nächste Ziel, das sich diese Gemeinde hier verordnet hat. Es geht um geistliches Leben. Das ist das dritte Bild von rechts. Ja, das ist eines unserer Ziele und ich lese das mal vor. Wir wollen Menschen fördern, ihre Beziehung zu Jesus leidenschaftlich zu leben und darin zu wachsen. Ich wiederhole es nochmal. Wir wollen Menschen fördern, ihre Beziehung zu Jesus leidenschaftlich zu leben und darin zu wachsen. Warum ist das wichtig? Und wie wollen wir das erreichen? Das möchte ich mir heute mit euch ansehen, wie immer mit einem Bibeltext. Und da das Ziel von heute eigentlich nur die Fortsetzung des Ziels von vor 2 Wochen ist, ist auch der Predigtext von heute einfach nur die Fortsetzung des Predigtextes von vor 2 Wochen. Die nächsten Verse. Es wäre zu viel, den alten Text auch nochmal vorzulesen. Darum fasse ich den ganz kurz zusammen und lese dann den heutigen Predigtext vor. Paulus warnt die Gemeinde vor Irrlehrern, die meinen, man bräuchte Jesus und andere Dinge, um gerettet zu werden. Er verweist darauf, Er wäre prädestiniert dazu, mit seinen Werken anzugeben, aber er verzichtet darauf, weil für ihn ist Jesus zu kennen, sich auf ihn zu verlassen, etwas dermaßen Großes, dass alles andere dagegen nichtig erscheint. Er sagt, dass es sein großes Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden und mit ihm unterwegs zu sein. Und dann setzt auch schon der heutige Predigttext ein. Hier kommt Philipper 3, Vers 12 bis 4, Vers 1. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Wir schauen uns heute das kleine 3x2 an. Paulus nennt hier 3x2 Dinge, 2 Gefahren, 2 Ziele, 2 Wege, wenn man unterwegs ist, seinen Glauben entschieden zu leben. Wir beginnen mit den 2 Gefahren. Wer jetzt aufmerksam mitgelesen hat, wundert sich jetzt vielleicht, wo warnt Paulus denn bitte vor 2 Gefahren? Was habe ich denn jetzt schon wieder überhört? Da war noch nichts mit Gefahren. Ihr habt gar nichts überhört, denn im ersten Punkt möchte ich mir nicht 2 Gefahren ansehen, die Paulus nennt, sondern 2 Gefahren, die der Text mit sich bringt, wenn man ihn falsch versteht und die dann ganz gravierende Folgen für unsere Gemeinde, für unser Gemeindeziel haben. Die erste Gefahr findet sich in den Versen 12 bis 14. Paulus vergleicht das Leben eines Christen mit dem Wettkampf eines Sportlers, wahrscheinlich eines Stadionläufers. Das Ziel des Läufers ist der Siegeskranz, der bei den Olympischen oder bei den Isthmischen Spielen verliehen wurde. Dem Läufer natürlich nur, der als erster die Ziellinie überschritten hat. Ganz ähnlich wie bei Olympia heute, da gibt es Medaillen, früher gab es Siegeskränze. Das Ziel des Christen ist laut Paulus in Vers 14 die Teilhabe an der himmlischen Welt, also das ewige Leben. Danach sollen sich Christen ausstrecken, alles daran setzen, sich voll reingeben, das zu erreichen. So wie es eben der Läufer für den Sieg tut. Die Gefahr an der ganzen Sache ist jetzt, wenn wir dieses Bild zu Ende denken. Denn wenn der Läufer am Start steht, ist noch nicht sicher, ob er am Ende auch als Sieger über die Ziellinie läuft. Im Gegenteil, wenn der da mit 20 anderen steht, ist es sogar sehr viel wahrscheinlicher, dass er nicht Erster wird, sondern dass er verliert. Und früher war das noch viel krasser. Heute gibt es Gold, Silber, Bronze und Holz dann irgendwann, 5., 6., 10. Platz. Früher gab es den ersten Platz und sonst nichts. Zweiter Platz war, in Schande nach Hause zurückkehren. So. Und so ein Läufer, der kann alles richtig machen. Der kann sich perfekt vorbereiten. Der kann das Rennen seines Lebens laufen. Der kann über sich hinauswachsen und trotzdem nicht gewinnen. Weil einfach einer da war, der besser war. Da hat er null Verschulden dran. Da kann er nichts dafür und trotzdem gewinnt er nicht. Und denke ich das jetzt mal für mein Leben mit Jesus zu Ende, dann ist das ganz gruselig. Da trete ich das Rennen an. Ich habe mich für Jesus entschieden. Ich gebe mein Bestes. Ich führe ein geistliches Leben. Ich lese Bibel, nehme in der Gemeinde voll teil. Leiste mir keine Durchhänger, bin immer voll präsent. Und habe immer im Nacken, du musst gewinnen. Und am Ende heißt es, tut mir leid, Chris, hat leider nicht gereicht. Übel, oder? Ist unser Heil, unser Ziel so unsicher? Jedes Bild hat Grenzen. Und wenn wir so denken, dann passt das zwar schön ins Bild, aber es geht voll an dem vorbei, was Paulus sagen will. Er will nur diesen einen Vergleich ziehen. Strengt euch an wie ein Sportler, der ein Rennen gewinnen will. Punkt. Das Bild darf nicht weiter ausgereizt werden. Denn dieser Siegeskranz, der gehört uns schon. Wenn du das Angebot Jesu für dich angenommen hast, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann hat er dir den Siegeskranz schon umgelegt, den er für dich gewonnen hat. Die Frage, ob wir das Ziel erreichen, ob wir gewinnen, ist bereits entschieden, weil es alleine an Jesus liegt, nicht an uns. Das ist ganz wichtig. Also, das wäre die erste Gefahr, Unsicherheit. Die zweite Gefahr kommt noch subtiler, die kommt noch heimlicher daher. Sie schleicht sich hinter einem der Wege ein, die wir uns nachher bei Punkt 3 ansehen werden. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass Paulus hier vollen Einsatz anmahnt. Und sobald es um vollen Einsatz geht, lauert da eine Gesetzlichkeit, ein Druck, ein Zwang, ein Du musst. Ich kenne einige junge Christen, die Gemeinden den Rücken gekehrt haben, weil sie die Anforderungen der Mitarbeit und an ihre Lebensgestaltung nicht mehr erfüllen konnten oder erfüllen wollten. Weil sie keinen Bock mehr hatten auf Zwang und Leistung und auf Dienst. Das sind fast nur junge Geschwister. Die Älteren, die bleiben. Aber nicht etwa, weil es denen besser gehen würde, sondern weil die viel mehr eingeimpft bekommen haben. Man muss ja treu sein, ne? Das heißt nicht, dass es ihnen besser geht. Ich sehe dieses Wegbleiben sehr kritisch. Ich muss aber sagen, dass es diesen Gemeinde-Burnout, diesen Zwang, diese Gesetzlichkeit gibt. Wir wollen unsere Programme aufrechterhalten, wir wollen die Menschen erreichen, wir wollen Jesus dienen. Und dann eignet sich doch dieser Text wunderschön dazu, unseren Aktivismus zu rechtfertigen. Aber nur, wenn wir den Text falsch verstehen. Wenn wir ihn richtig verstehen, dann nicht. Ich habe es eben gesagt, dieser Text ist die Fortsetzung von letzter Woche. Die gehören zusammen. Und ich muss jetzt nochmal zu Vers 8 von vor zwei Wochen zurückgreifen. Wo Paulus so von Jesus geschwärmt hat. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes. Dieses Gefühl, dieses Schwärmen, das müssen wir mithören, wenn wir diesen Predigtext heute lesen. Die Motivation für vollen Einsatz ist nie, nie, niemals Zwang, Gesetzlichkeit oder du musst, sondern nur und ausschließlich Dank und Freude. Meine Frau ist jetzt schon, glaube ich, gegangen, weil unser Jüngster krank ist. Jetzt kann ich die Sachen erzählen, das ist gut. Ich habe am Abend im Normalfall keinen Bock, nach einem langen Tag meiner Frau den Rücken zu massieren. Aber weil ich weiß, dass es ihr gut tut und sie sich den ganzen Tag mit meinen Kindern rumgeplagt hat, mache ich es. Also immer öfter. Wenn es nach mir geht, muss ich den Tisch nicht direkt nach dem Essen abräumen, abwischen, schön dekorieren. Kann man auch später machen. Vor der nächsten Mahlzeit. Langt ja, oder? Aber ich weiß, dass es meiner Frau ein extrem hoher Wert ist und dass sie mir ein schönes Zuhause bieten will. Also mache ich es dann. Und wenn ich auch keinen Bock mehr habe, ich habe letztes Mal ja erzählt, dass ich manchmal so ein bisschen maulfaul bin, ne, und muss ich nicht reden und so, dann komme ich von einem langen Tag am besten noch mit einer Sitzung, die ich geleitet habe, nach Hause, dann habe ich keine Lust mehr, alles nochmal zu erzählen. Aber meine Frau sitzt da und wartet und möchte hören, wie mein Tag war. Okay, hat sie mich zum Laufen geschickt, obwohl sie eigentlich auch Ruhe gebraucht hätte. Na gut, komm, ich erzähle dir das. Sie freut sich ja drüber. Mache ich diese Dinge, weil ich es muss? Weil ich sonst sofort meinen Status als Verheirateter verliere? Nein, ich tue diese Dinge, weil ich sie liebe und weil ich dankbar für das bin, wie sie mein Leben bereichert. Und genauso ist es mit Jesus. Ich mache das alles nicht, weil ich muss, weil ich mir was verdienen will, weil ich was zurückzahlen muss, sondern weil ich ihn liebe, weil ich so dankbar dafür bin, für das, was er mir getan hat, weil ich erlebt habe, dass es gut ist, was er von mir möchte. Ey, na, ich habe nicht immer Lust auf alles in der Gemeinde, ich habe nicht immer Lust auf Bibellesen, aber hey, was Jesus für mich getan hat, natürlich mache ich das für ihn. Wenn er sich freut, klar. Dein Antrieb darf niemals Zwang sein. Niemals du musst. Wir brauchen gar nicht reden. Es ist auch im geistlichen Leben nicht so, dass ich immer Hippie-Pura schreie, wenn ich Gemeinde putzen muss. Manchmal muss man sagen, ja, ist gut, mache ich jetzt. Ein bisschen. Aber die Grundmotivation, darum geht es mir. Das war die zweite Gefahr. Behalte das im Hinterkopf bei allem, was jetzt kommt. So, wir haben jetzt hoffentlich diese zwei Gefahren aus dem Weg geräumt, können uns jetzt also dem eigentlichen Text, der eigentlichen Fragestellung widmen. Paulus definiert hier im Text zwei Ziele, die er verfolgt. Zwei Ziele, die die Christen in Philippi erreichen sollen, indem sie am Glauben festhalten, indem sie ein geistliches Leben entfalten. Und um das erste Ziel zu veranschaulichen, muss ich einen kleinen Ausflug in die Militärgeschichte machen. Wisst ihr, was eine der erfolgreichsten Armeen der Weltgeschichte war? Das waren die Römer. Die haben zwar nicht das größte Reich der Welt erobert, aber die waren militärisch enorm erfolgreich. Und das lag in ihrer unglaublichen Defensivstärke. Im Fußball sagt man ja, Offensive gewinnen Spiele, Defensiven gewinnen Meisterschaften. Und ich glaube, bei der Armee ist das ganz ähnlich. Die Römer waren in ihrer Kriegsführung relativ leidenschaftslos. Relativ nüchtern. Das waren Berufssoldaten, die ihren Job getan haben. Die Germanen, die Gallier, die Briten, die Karthager, das waren alles Völker, die deutlich wilder, deutlich leidenschaftlicher gekämpft haben. Die wussten, bei uns geht es um alles oder um nichts. Wenn diese Invasoren gewinnen, dann verlieren wir alles, was uns lieb und teuer ist. Dann verlieren wir unseren Besitz, unsere Frauen, unsere Kinder, unsere Freiheit. Die haben alles in den Kampf reingeworfen, was sie hatten. Die Römer waren Profis und haben trotzdem gewonnen. Warum? Warum, wenn ihnen diese Leidenschaft anscheinend ja gefehlt hat? Die Römer waren eine Verteidigungsarmee. Und es ist ja komisch für ein Volk, das sich darauf spezialisiert hat, andere Länder zu erobern. Aber wenn die einmal da waren, dann sind die nicht mehr gegangen. Ein Stückchen Land, was die Römer einmal erobert hatten, das haben die nicht mehr hergegeben. Dafür waren sie ausgebildet, dafür waren sie geschult. Punkt. Und dieses Bild verwendet Paulus hier, wenn er in Vers 16 sagt, doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Das ist das erste Ziel. Gib den Status, den du erreicht hast, nicht mehr auf. Was heißt das für dich und dein geistliches Leben? Es gibt bestimmt Dinge in deinem Leben, die machst du jetzt besser, als du sie gemacht hast, als du Jesus kennengelernt hast. Vielleicht hast du herausgefunden, dass deine stille Zeit abends besonders still wird. Nur unterbrochen von Schnarchgeräuschen. Also hast du gesagt, gut, ist nicht die beste und nicht optimal, ich mache das besser in der Mittagspause. Und es funktioniert, super. Oder du hast gemerkt, dass Gebet am Schreibtisch überhaupt nicht deine Sache ist, weil da immer so viel Ablenkung ist. Aber in Bewegung funktioniert das. Und so machst du jetzt regelmäßig Gebetsspaziergänge. Super. Lass dir diese Errungenschaften, diese Erfahrungen nicht mehr nehmen. Halt an ihnen fest. Oder es gibt da Lieblingssünden in deinem Leben, die du überwunden hast. Ich mag das Wort Lieblingssünden eigentlich nicht, weil ich kann Sünde nicht lieben. Aber es beschreibt so gut das, was jeder Christ kennt. Diese Dinge, von denen du weißt, dass sie nicht zu Jesus passen. Und trotzdem fällst du immer und immer und immer wieder auf die Nase. Ihr kennt das, ne? Eure Lieblingssünde. Und dann passiert manchmal was Großartiges. Du wirst frei. Gott hilft dir, da etwas zu überwinden. Und auf einmal ist es kein Thema mehr in deinem Leben. Absolut genial. Und jetzt gilt es, dran zu bleiben. Lass da keinen Hochmut zu, keine Leichtfertigkeit. Aller, naja, in dem Bereich, da kann mir jetzt ja nichts mehr passieren. Von wegen. Das ist bei jeder Sucht so, sei das Alkohol, Nikotin oder harte Drogen. Wer damit aufhören will, der darf hinter diesem Zustand keinen Millimeter mehr zurück. Ich habe in meiner Jugend auch geraucht und ich bin absoluter Suchtraucher. Und ich weiß nicht, wie oft ich aufgehört habe zu rauchen. Das ist babyleicht. Du, das immer wieder anfangen war das Problem, ne? Und dann habe ich es geschafft, mal wieder aufzuhören. Dann fing es an, ja, ja. Eine, das macht ja nichts. Dann hieß es, naja, nur noch auf Partys. Auf Partys ist in Ordnung. Dann hieß es, nein, nur noch am Wochenende. Am Wochenende, okay. Ja, nur noch abends. Nur noch morgens und abends. Und schwupp, war der alte Zustand wieder erreicht. Einmal angefangen, habe ich das Land wieder hergegeben. Wenn du mit Gottes Hilfe etwas in deinem Leben überwunden hast, dann gib dieses Land nicht mehr her. Sei konsequent, sei mutig und stark und lass dich dann nicht auf halbseitende Kompromisse ein. Sünde ist schlimmer als jede Sucht und wir dürfen da keinen Handbreit Raum mehr geben. Das zweite Ziel, das Paulus hier nennt, ist auf die Zukunft gerichtet. Das findet sich in Vers 21, bezieht sich aber eigentlich auf Vers 10, der noch im alten Text ist. Der gehört offiziell nicht mehr dazu, aber hier muss ich ihn nochmal vorlesen. Da heißt es, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Paulus schaut hier in beide Richtungen. Er schaut nach hinten, kein Land mehr wieder hergeben. Und jetzt schaut er nach vorne. Das zweite Ziel. Jesus besser kennenlernen. Das ist das, was Paulus möchte. Das ist sein Ziel. Und dabei geht es nicht um theoretisches Wissen, sondern um ein tieferes Verstehen und seines Wesens und des Verhaltens, das daraus folgt. Christ zu sein bedeutet, Jesus nachzufolgen, ihn besser kennenlernen, sein Verhalten nachzuahmen, so zu werden wie Jesus, ohne den Anspruch von Perfektion. Das bedeutet, lern ihn besser kennen, verändere dein Denken, dein Handeln, dein Reden, erweitere dein Wissen. Und bei diesen beiden Zielen wollen wir dir als Gemeinde, wollen wir dir da helfen. Das ist unser Ziel. Wir wollen dir Programme bieten, in denen du Jesus besser kennenlernen kannst, mehr über Gott verstehst, zum Beispiel hier im Gottesdienst. Und wir wollen in Kreisen und Gruppen darüber ins Gespräch kommen, wie wir unser Leben mehr so gestalten können, dass diese Ähnlichkeit mehr wird. Darum gibt es Hauskreise. Und darum, liebe Gemeinde, müssen wir unsere Angebote auch immer wieder auf diese Ziele prüfen. Taugt das, was wir machen, dafür? Ist es wirklich so, dass Menschen bei uns tiefer in den Glauben reinkommen können? Oder bespaßen wir sie einfach nur ein bisschen? Können hier Christen im Glauben wachsen? Ist es möglich, dass man hier bei uns immer weiterkommt, mündiger Nachfolger Jesu zu werden? Lasst uns da im Gespräch bleiben, ob das wirklich so ist. So, wir biegen auf die Zielgerade ein. Wir haben jetzt die Gefahren eliminiert, wir haben die Ziele benannt. Jetzt fehlt noch die letzte Zweierreihe. Paulus zeigt zwei Wege auf, diese Ziele auch zu erreichen. Die schauen wir uns jetzt noch an, was die für uns und für uns als Gemeinde bedeuten. Das erste Ziel ist volle Konzentration. So würde ich die Verse 13 und 14 zusammenfassen. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Es gibt ja dieses schrecklich platte Vorurteil, dass Frauen multitaskingfähig sind und Männer nicht. Ja, über die Frauen kann ich jetzt hier nicht reden, das müsst ihr beurteilen. Über die Männer, über mich kann ich sagen, es stimmt. Ich bin simpel. Ich kann eine Sache zu einer Zeit machen. Wenn ich versuche, mehreres auf einmal zu machen, endet es unweigerlich im Chaos. Und ja, wenn ich lese, dann lese ich. Wenn ich Mails schreibe, lese ich Mails. Wenn ich rede, dann rede ich. Ihr habt das Prinzip verstanden, ja? Ich mache eine Sache zu einer Zeit. Und ich habe auch mit Bedauern feststellen müssen, dass ich in meinem Leben nur ein Hobby haben kann zu einer Zeit, das ich richtig betreibe. Ich kann entweder laufen oder dicke Bücher lesen oder Schlagzeug spielen. Alles drei auf dem Niveau, in der Intensität zu machen, wie ich es gerne würde, geht nicht. Klar, ich kann laufen und ab und zu mal ein Buch lesen oder ein bisschen auf dem Ding rumklopfen. Aber wenn ich was wirklich richtig machen will, muss ich mich auf eine Sache fokussieren. Und im Glauben ist es genauso. Du kannst neben der Nachfolge Jesu nicht noch andere Dinge haben, auf die du dein Leben baust. Versteh mich richtig, natürlich kannst du neben dem Glauben noch Familie, Freunde, Arbeit und Hobbys haben, ganz klar. Aber du kannst nichts davon so tun, dass es dich in deinem Leben tragen würde. Das kann nur Jesus. Und dementsprechend fokussiert sollten wir unseren Glauben leben. Was heißt das für dich persönlich? Ich glaube, es wäre gut, wenn du mal einen TÜV durchführst in deinem Leben. Was sind deine Prioritäten? Wo liegt deine Konzentration? Wie wichtig ist dir der Glaube im Vergleich zu den anderen Bereichen deines Lebens? Bitte, denk die Gefahren mit. Es geht hier nicht um Gesetzlichkeit, sondern darum, Jesus die Nummer eins sein zu lassen und mit ihm und durch ihn alles andere zu tun. Jesus muss die Brille sein, mit der wir unser Leben, unseren jeden Bereich sehen. Was bedeutet das? Ich habe am Donnerstag zum ersten Mal hier in Diesbeck Fußball gespielt. War nett, klasse Leute. Ich gehöre jetzt auch offiziell zu den alten Herren. Super. Mir tut jetzt noch alles weh. Das ist unglaublich. Und ja, war gut. Darf ich das? Wenn Jesus doch in meinem Zentrum stehen soll, darf ich dann jetzt noch Fußball spielen nebenbei? Ja, natürlich. Wäre ja schrecklich, wenn nicht. Natürlich darf ich das. Die Frage ist, spiele ich mit Jesus Fußball? Was macht meine Beziehung zu Jesus mit dem, wie ich Fußball spiele? Wie ich denke, wie ich rede, wie ich mich verhalte. Und das kannst du jetzt auf jeden Bereich deines Lebens übertragen. Wie lebst du deine Ehe als Christ? Spiegelt sich in deinem Verhalten deiner Frau, deinem Mann gegenüber die Liebe Jesu? Arbeitest du als Arbeiter Gottes an deiner Arbeitsstelle? Studierst du mit Jesu Hilfe und in seiner Art? Wie lebst du deine Freundschaften, deine Hobbys? Machst du das mit Jesus? Für jeden Bereich deines Lebens könnte man jetzt da einen eigenen TÜV durchführen. Tust du, was du tust, mit voller Konzentration als Kind Gottes? Und wir als Gesamtgemeinde, wie helfen wir Menschen, auf Jesus konzentriert zu sein? Bestimmt nicht, indem wir sie mit Aktionen und Mitarbeit zubomben, dass sie kaum noch Luft zum Atmen haben. Aber auch nicht, indem wir sie einfach laufen lassen und ihnen gar nichts an die Hand geben, ihnen keine Angebote machen, sie nicht herausfordern. Unsere Angebote, unsere Programme müssen darauf zielen, Menschen zu befähigen, mündige Nachfolger Jesu zu werden, ihre Konzentration ganz auf Jesus richten zu können. Das muss unsere Konzentration sein. Und auch hier, lasst uns miteinander reden. Lasst uns unsere Arbeit auf den Prüfstand stellen. Bleibt noch ein allerletzter Tipp, ein allerletztes Mittel. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit habe ich den ein bisschen gekürzt, aber ihn zu nennen ist mir wichtig. Wenn ihr das Ziel im Blick behalten wollt, dann müsst ihr euch Vorbilder suchen. In Vers 17 heißt es, folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Wenn ihr das Ziel im Auge behalten wollt, im Glauben vorankommen möchtet, dann sucht euch Vorbilder. Menschen, die euch vorleben, was es heißt, Jesus nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden, die euch zeigen, wie man mit Scheitern umgeht, wie man Krisen meistert. Ich halte solche Vorbilder für enorm wichtig. Ich möchte euch eines meiner größten Vorbilder vorstellen. Das ist Christa. Christa ist mittlerweile 90 Jahre alt. Sie ist keine übermäßig intellektuelle Frau. Sie hat ihr ganzes Arbeitsleben in der Fabrik am Fließband gearbeitet. Ihr Mann starb vor über 55 Jahren. Seit knapp 50 Jahren lebt sie mit künstlichen Herzklappen, die immer wieder ausgetauscht werden mussten. Sie war also jetzt mehr als ein halbes Jahrhundert alleine und krank. Seit über 10 Jahren ist sie auf dem rechten Auge blind und seit knapp 4 Jahren hat sie auf dem linken Auge noch 10% Sehfähigkeit, Tendenz abnehmend. Ich kenne keinen fröhlicheren, dankbareren, hingegebeneren Christen als diese Frau. Die ist nur am Lachen. Wenn die das Gemeindehaus betritt, hörst du es gackern sofort. Die kann gar nicht anders, als fröhlich zu sein. Und jedes ihrer Zeugnisse, die sie regelmäßig in der Mitgliederversammlung gibt, beginnt mit den Worten, und ich bin meinem Herrn so dankbar, für was er mir alles schenkt. Das Erste, das sagt sie regelmäßig, ist ihr Standardsatz, das Erste, was ich morgens mache, ist danken und loben. Ich kann gar nicht anders. Und wenn sie wüsste, dass ich das jetzt hier erzähle, würde sie in Grund und Boden versinken, weil sie meint, ich würde vollkommen übertreiben. Ich könnte euch jetzt ewig von dieser Frau erzählen, wie oft ich aus ihrer Wohnung gegangen bin nach einem Hausbesuch mit Tränen in den Augen und so beschenkt war von dem, was die mir erzählt hat, was ich von der lernen durfte. Das war der Wahnsinn. Wenn ich groß bin, will ich so werden wie Christa. Wenn ich groß bin, will ich alles so aus Gottes Hand nehmen wie sie. Mit Leid so umgehen, wie ich es bei ihr erlebt habe. Sie ist mir wirklich ein Vorbild geworden. Wer ist deine Christa? Wer ist dein Vorbild? Wer hat dich in deinem Glauben geprägt? Pauli, ein schöneres Zeugnis hättest du eben nicht sagen können, ne? Seja, dein Vater war wahrscheinlich so ein Vorbild für viele Menschen. Ist es für euch geworden? Und mit welcher Dankbarkeit Pauli eben geredet hat. Hammer. Ja? Wir brauchen Vorbilder im Glauben. Ich glaube, es ist wirklich gut, es ist wichtig, sinnvoll, sich an anderen Christen zu orientieren, sich Dinge abzuschauen und so Jesus ähnlicher zu werden. Und wieder stelle ich die Frage an uns als Gemeinde. Bieten wir den Raum, dass Menschen hier Vorbilder finden können? Sind wir uns bewusst, dass wir vielleicht Vorbilder für andere Menschen sind? Wir sind in der Verantwortung, Menschen diese Wachstumsmöglichkeit zu bieten. Selbst wenn ich das Ziel im Auge behalte, wird mein Vierer-Rundlauffeld niemals so aussehen, wenn ich es male. Dafür sind meine malerischen Fähigkeiten viel zu beschränkt. Aber wenn ich das Ziel im Auge behalte, wird es hoffentlich nicht so aussehen, sondern sich diesem Ersten hier annähern. Und im Glauben ist es genauso. Unser Leben, unsere Beziehung zu Jesus wird nie perfekt sein. Wir werden hier auf der Erde nie ans Ziel kommen. Aber wenn wir das Ziel im Blick behalten, dann werden wir Jesus ähnlicher werden. Immer mehr. Mit grandiosen Folgen für unser Leben und für das Leben der Menschen um uns herum. Und das wünsche ich mir von Herzen. Für mich, für dich und für uns als Gemeinde. Amen.